ARD.
SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema ferne Vorfahren. Was ist vom ersten Jahrtausend geblieben? Am Mikrofon Marie-Christine Werner. Der Untergang des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert nach Christus brachte die bis dahin gekannte Ordnung ziemlich durcheinander. Es folgten germanische Königsdynastien, etwa die Sueben und Alemannen auf dem Gebiet des heutigen Südwestens. Diese Entwicklung war kein monokausaler Entwicklungsstrang, sondern geprägt von vielschichtigen dynamischen Prozessen, von Zu- und Abwanderung sowie kulturellen Brüchen. Thematisiert wird dieses erste Jahrtausend in einer großen Landesausstellung in Stuttgart, organisiert vom Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. Darin fließen neue Erkenntnisse aus archäologischen Funden der vergangenen Jahre ein. Der Fokus liegt nicht auf den Mächtigen, den Herrschenden der damaligen Zeit, sondern auf den Menschen und ihrem Alltag. Wer waren diese fernen Vorfahren? Wie meisterten sie ihr Leben? Was hat das heute noch mit uns zu tun? Fragen, die ich mit diesen Gästen diskutieren möchte. Dr. Gabriele Gränert, Archäologin im Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. Dr. Tanja Kinkel, Autorin historischer Romane aus Bamberg. Und Professor Matthias Wemhoff, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin. Das erste Jahrtausend, das klingt zwar gut als Schlagwort, aber wie lässt sich, Herr Wemhoff, diese riesige Zeitspanne überhaupt fassen?
Ich glaube, mit einem Begriff lässt sie sich wirklich nur schwer fassen. Es ist eine Zeit auch voller Umbrüche, voller Veränderungen und natürlich auch von erkennbaren Kontinuitäten. Und es braucht schon etwas Raum, wie es diese Landesausstellung bietet, um das erste Jahrtausend überhaupt angemessen darzustellen.
Haben die Menschen im ersten Jahrtausend überhaupt realisiert, dass sie in dieser Zeit leben, Frau Gränert?
Ich muss zugeben, dass ich mir da sehr schwer tue, mich in diese Zeit hineinzuversetzen, weil ich bin ein Mensch der Moderne. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es in bestimmten Bereichen ähnlich war wie heute, dass wir nicht überall das Gefühl haben, in einer Umbruchszeit zu leben oder Katastrophen ausgesetzt zu sein, sondern dass wir auch einfach unser ganz normales Leben und uns unsere Lebenswelt erschließen, wie sie jetzt ist. So war das eben damals auch. Die Menschen haben ihre Familie gehabt, ihr Leben vor Ort gelebt, ihren Unterhalt versucht zu finden. Insofern gehe ich davon aus, dass diese großen historischen Vorgänge jetzt nicht jedem bewusst waren.
Sie haben, Frau Kinkel, zuletzt über diese Zeit recherchiert für einen Band über die Insel Reichenau und die Klostergründung im 8. Jahrhundert dort. Was verbinden Sie mit diesem ersten Jahrtausend, dem frühen Mittelalter? Was fasziniert Sie an dieser Zeit?
Zu viel, um es alles auf einen kurzen Nenner zu bringen. Denn als erstes würde ich ja fragen, das erste Jahrtausend wo? Es macht ja einen Riesenunterschied, ob wir jetzt von einem Bewohner Konstantinopels reden oder eben einem Sueben oder Alemannen an der Bodenseegegend. Dann ist es außerdem ein großer Unterschied, genau zu welcher Zeit wir diesen hypothetischen Bewohner oder die Bewohnerin ansiedeln. Denn was wir für selbstverständlich heute nehmen, die Zeitrechnung, wir wissen, in welchem Jahr wir leben, ist natürlich damals noch nicht gegeben. Die hat sich erst im letzten Drittel des ersten Jahrtausends allgemein verbreitet und entwickelt, die Zeitrechnung nach Christi Geburt, so wie wir sie heute immer noch universal gebrauchen. Und natürlich hier nur Anführungszeichen für Europa. Dann ist es so, dass man sich vorstellen muss, dass nicht sofort mit dem Ende des Weströmischen Reiches die Bewohner überhaupt mitbekommen haben, dass es ein Riesenunterschied war. Vor allem in einer Zeit, wo die vorherigen Kaiser karussellmäßig einander abgelöst haben. Ich glaube, es muss ein Jahrhundert oder zwei gedauert haben, bis da Menschen, die nicht unbedingt zu den 0,1% gehörten, bewusst war, dass wirklich ein fundamentaler Umbruch dabei ist, immer noch stattzufinden. Und da war es eher interessant für die festzustellen, lebe ich denn in einer Gegend, wo es einigermaßen sicher ist? Ist mein unmittelbarer späte mittelalterliche, würden wir sagen, Lehnsherr, das war noch nicht der richtige Begriff. Der Fürst, der Dux, ist das jemand, der im Krieg mit jemandem ist, sodass vielleicht mein Bauernhof verwütet wird als Gegenaktion oder lebe ich sicher? Mhm. Das war das, was die Leute interessierte.
Sie sind jetzt schon mittendrin beim Leben der Menschen damals. Ich würde gerne da noch ein bisschen bleiben bei dem Alltag. Ich habe es eingangs gesagt, das Römische Reich verschwindet immer mehr in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, von Ort zu Ort unterschiedlich. Übrig bleiben mit Mauern befestigte Städte. Was passiert dann? Wie lebten die Leute da, Frau Grenert?
Wenn wir jetzt den Südwesten Deutschlands anschauen, also die Gebiete des heutigen Baden-Württemberg, so müssen wir mit einer langen Zeit auch durchaus friedlicher Phasen rechnen. Letztlich haben ja die spätantiken Kaiser auch dafür gesorgt, dass sie eben zum Beispiel diese sogenannte Nasse Grenze an Rhein und Donau befestigt haben. Sie haben militärisch für Sicherheit gesorgt. Es hat sich hinter dieser Grenze ein ziviles Leben entfalten können und vor allen Dingen auch eine Identität als Bürger eines Imperiums nach wie vor. Eine Vielvölkergesellschaft, die angebunden war über die Infrastruktur und über den Handel an die damals bekannte Welt Roms und auch im engen Austausch stand. Auf der anderen Seite, eben das sind dann die größten Gebiete Baden-Württembergs, war die kulturelle Ausprägung eine andere. Das lag einfach daran, dass die Infrastruktur und auch die Staatlichkeit sich verändert hatte. Indem das Land von der römischen Verwaltung und vom Militär verlassen wurde, fand dann ein wirtschaftlicher Niedergang statt. Die Landschaften verödeten, weil die Menschen wegzogen, weil sie ihr Auskommen woanders suchen mussten. Und neue Verbände und Gruppen bevölkerten dann diese Region nach und nach. Das ist ein sehr langsamer Prozess über Generationen gewesen. Diese Menschen waren aber sehr eng verbunden mit dem Römischen Reich. Viele von ihnen hatten Verwandte, Väter, Söhne im römischen Heer, die lebten auch durchaus auf dem Boden des Imperiums, waren vielleicht sogar in einem Wachturm am Rhein stationiert mit ihren eigenen Familien. Und diese Verbindungen sind natürlich vorhanden gewesen. Es ist allerdings eine dann sehr stark landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft geworden, ja.
Ich glaube, deswegen kann man auch die Bedeutung der Mönche gar nicht überschätzen, denn das war etwas, was über die Zeit der Spätantike und eben in die Zeit des frühen Mittelalters hinein die Verbindung zwischen den verschiedensten Ländern, wie wir heute sagen würden, die heutigen Grenzen gelten ja noch gar nicht, aufrechterhalten haben, zwischen den verschiedensten kulturellen Räumen. Wenn man sich eben zum Beispiel die Frage der Gründung der Reichenau anschaut, wo der Gründervater Pirmin herkommt. Da gibt es heute noch die verschiedensten Theorien. War er ein Ire? War er ein Spanier? War vielleicht ein Däne? Alles schon mal spekuliert worden. Für alles gibt es Argumente pro und contra. Und dass jemand, der eben entweder vielleicht aus Irland, aus Schottland, aus dem heutigen Spanien oder aus Dänemark an den Bodensee gekommen ist, da ein Kloster gründet, was für Jahrhunderte lang ein kulturelles Zentrum wird, das weist darauf hin, dass das frühe Mittelalter immer noch so multikulturell war, wie man es sich in der Popkultur kaum vorstellt.
Das Interessante ist ja eigentlich an dieser Ausstellung, dass es so einen großen Zeitraum umfasst und dass wir letztlich auch einen Fokus darauf legen, dass diese antike Kultur eigentlich noch einen erheblichen Teil dieser Jahrhunderte geprägt hat und präsent war und Kontakte vorhanden gewesen sind und dass wir in vielen Bereichen gar nicht diesen totalen Abbruch haben. Es gibt eine Neuformation, aber es gibt auch vieles, und Frau Ginkel hat es ja gerade gesagt, am Beispiel des Mönchtums, was dann doch die Vorstellung von einem Zusammenhang der Kulturen weiterführt und wo es dann andere Kontinuitätsträger gibt. Also wir sollten nicht zu früh sagen, okay, es löst sich alles auf und das Römische Reich ist verschwunden.
Mhm. Da will ich davon so gleich nochmal drauf eingehen. Ich will nochmal gerade bei den Menschen bleiben, um es plastisch zu machen. Wie lebten die? Sie haben gesagt, sie waren Landwirte. Das heißt, sie haben in einem Haus gewohnt, wo vielleicht auch der Stall dabei war. Was haben die gegessen? Wie war deren Alltag?
Also im Wesentlichen tatsächlich geprägt von einer Landwirtschaft, die auf Selbstversorgung ausgerichtet war, in der natürlich auch Handwerker tätig waren. Aber im Wesentlichen muss man sich das tatsächlich vorstellen, dass das kleine Weiler oder Ortschaften sind mit zwei, drei Höfen höchstens, vor allen Dingen die Pioniersiedlungen dann. Sie haben sich niedergelassen, vor allen Dingen in den Bereichen, in denen offensichtlich auch vorher schon erfolgreich Landwirtschaft betrieben werden konnte, nämlich dort, wo die Ruinen anzeigen, dass dort römische Guthöfe und landwirtschaftliche Betriebe standen. Sie haben die Infrastruktur, die noch vorhanden war, die Wege nutzen können, das offensichtlich über Generationen schon bewirtschaftete und gerodete Land. Das alles hat ihnen die Ansiedlung leichter gemacht. Es gibt dann sicher Teile der Bevölkerung, die dann auch davon gelebt haben, eben als Angehörige des römischen Militärs in die Fremde zu gehen und dann dort vielleicht zu reüssieren oder eben auch wieder später zurückzukommen.
Herr Wemhoff, also Bauern, Handwerker, Soldaten, das waren so die Hauptberufe damals.
Ja, und da muss man, glaube ich, immer sehr, sehr stark wirklich auf das Jahrhundert schauen, ja, über das wir gerade reden. Also was passiert wirklich noch mit dem Einfluss des Römischen Reiches, wo tatsächlich die Handelsströme des Römischen Reiches, die Aufgaben, die auch für Fremde dort vorhanden waren im römischen Militär, eine Ernährungsgrundlage boten und auch letztlich eine Infrastruktur boten, die auch Tätigkeiten außerhalb der Landwirtschaft umfasste. Und was passiert danach in so einer Neuformierung, wo zwar auch Krieg und Expansion eine Rolle spielt, aber das sind dann neue Eliten, die sich formen und die letztlich doch eine landwirtschaftliche Grundlage irgendwo haben. Also dieses Wegbrechen einer staatlichen Infrastruktur, das ist schon eine extreme Veränderung, die man dann hat und die ja so schleichend eigentlich stattfindet hier.
Kann man etwas über die Rollenbilder von Mann und Frau damals sagen?
Das fände ich jetzt interessant, wenn Herr Wemhoff antwortet. Okay. Üblicherweise wird sowas ja dann von den Frauen beantwortet. Und das fände ich jetzt sehr spannend, Herr Wemhoff.
Also es ist ja schon auffällig, auch die Analyse von Lauchheim und so weiter, dass man doch dazu kommt, dass man sagt, die Gräberfelder entsprechen in ihren Beigaben sozusagen dem Geschlecht des dort Bestatteten. Also es gibt eine Vorstellung davon, wie eine Frau zu bestatten ist, wie ein Mann zu bestatten ist und da finden sich dann auch gesellschaftliche Bereiche. Aber es gibt ja auch immer wieder spannende Punkte, wo auf einmal eine Gürtelgarnitur dabei ist oder so. Oder wo man sagt, da ist es dann doch nicht so ganz klar. Aber in der großen Linie, finde ich, sieht es da relativ deutlich aus.
Können Sie da noch ein Beispiel nennen?
Ja, die Männer mit ihren Waffenbeigaben, die Frauen mit vielen Beigaben, die jetzt auf Textilverarbeitung hindeuten. Das ist schon so ein Trend. Aber natürlich gibt es ganz viele Sachen, die sich auch überschneiden. Speisebeigaben und so zu tun haben, die finden wir in den Gräbern beider Geschlechter. Also eine gewisse, sag ich mal, Normierung, die sich in Tracht und Ausstattung zeigt, die ist auf jeden Fall da. Das ist aber sehr schwer, finde ich, dann den nächsten Schritt zu machen und jeweils auf die soziale Stellung zu kommen, weil bei diesen Grabbeigaben natürlich wieder wirklich viele, viele Aspekte eine Rolle spielen können. Also,
das ist ja das Interessante.
Außerdem der ärmere Teil der Bevölkerung, ob Mann oder Frau, hat sich nicht leisten können, mit Grabbeigaben beerdigt zu werden.
Das Spannende ist ja, dass gerade diese Grabfunde, wir springen natürlich schon wild durch die Zeit, was aber so ein Jahrtausend halt eben auch mit sich bringt. Also Lauchheim, nur kurz zur Einordnung, ist ein sogenannter Rheingräberfriedhof, eine charakteristische Fundplatzgattung des 5. bis 8. Jahrhunderts. Wir stellen in der Ausstellung eben den Fundplatz Lauchheim ins Zentrum, den Herr Wemhoff gerade erwähnt hat. Eines der wichtigsten Forschungsprojekte in Baden-Württemberg der Archäologie zu dieser Zeit. Und dort ist tatsächlich so, dass diese Trennung von Mann, Frau ganz extrem durchexerziert wird in den Grabbeigaben. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt die jeweiligen Menschen auch getrennte Lebenssphären oder Ähnliches hatten, sondern es wird in diesem Grabbrauch, findet eine Kommunikation statt. Es wird dargestellt, welchen Rang die Familie des Toten oder der Verstorbenen hatte und welche Stellung ihr gebührt hat. Und um dies darzustellen, werden charakteristische Grabbeigaben ausgewählt, die bei der Beisetzung dann eben auch ins Grab kommen.
Und das sind zum Beispiel?
Zum Beispiel eben bei Männern sehr dominant der militärische Aspekt, also Waffen. Bei den Frauen, wie Herr Wemhoff schon angedeutet hatte, Geräte der Textilherstellung. Das bedeutet aber nicht, dass Frauen nur zu Hause saßen auf dem Bänkchen und mit die Spindel geschwungen haben, sondern das sind Symbole. Und das macht diese Gräber so interessant. Sie sind nur in gewisser Weise Spiegel des Lebens. Sie sind eigentlich Spiegel der Selbstwahrnehmung und dessen, was man gerne sein möchte. Es sind Idealbilder, die in diesen Gräbern auferstehen. Das macht es eigentlich sehr interessant. Und durch diesen Ansatz im Bestattungsbrauch kommen uns heute diese Trennungen sehr stark vor. Die werden in vielen Bereichen so gewesen sein. In einer Gesellschaft, in der es keine Polizei gibt zum Beispiel und wo man abhängig ist davon, dass jemand einen tatsächlich körperlich beschützt, hat natürlich eine Frau so sie nicht besonders trainiert ist, wie das eben heute zum Beispiel der Fall ist, hat sie natürlich einen Nachteil, sich durchzusetzen. Und da ist sie schon angewiesen darauf, mit dem richtigen Mann verheiratet zu sein, zum Beispiel, oder unter Schutz eines Herrn zu stehen. Das gilt aber auch eben, wie Frau Kinkel schon angedeutet hat, für niedrigere Bevölkerungsschichten, die nicht selber wehrhaft sind. Jedenfalls haben wir halt in diesem Bestattungsbrauch genau diese Trennung. Das heißt aber nicht, dass die auch im Leben getrennt waren, sondern sie haben gemeinsam gewirtschaftet. Sie haben gemeinsam ihren Hof bewirtschaftet, also bei den höher gestellten Personen, die dann als Verwalterin zum Beispiel gekennzeichnet sind durch die Beigabe von Textilgeräten, die anzeigen sollen, dass diese Frau zuständig war für die Organisation der Textilverarbeitung und Produktion an dem Betrieb, dem sie vorstand. Während der Mann mit den Waffen eben innerhalb dieser militärisch geprägten Oberschicht seinen Rang darstellt.
Ich denke, davon hat auch sicher auch einiges in das Frühmittelalter übergeschwappt, dass die Welten, die militärische Welt, die häusliche Welt, nicht strikt voneinander getrennt waren, sondern sich durchaus auch miteinander vermengt haben. Vor allem, wenn nicht gerade aktiv Krieg geführt wurde, aber ein Militär vorhanden war.
Ich wollte mal auf die Aussagemöglichkeiten der Gräber tatsächlich auch zurückkommen, weil das ist wirklich sehr schwer, daraus die gesellschaftliche Aktivität oder auch die, sag ich mal, in Anführungszeichen berufliche Art und Weise des Lebens wirklich eins zu eins rekonstruieren, weil wir haben es ja gerade schon gehört, das ist natürlich eine gesellschaftliche Konvention, es ist ein Brauch, der da stattfindet, der bestimmte Ausstattungen benötigt, um etwas beanzuspruchen, aber es ist ganz schwer dann wirklich zu sagen, was hat die Frau dann oder was hat der Mann dann hinterher tatsächlich gemacht. Bei einigen versuchen wir es, wir haben praktisch so Ideen, wie das gewesen ist, aber wir haben halt keine richtigen Erzählungen, keine richtigen schriftlichen Hinweise darauf und wir müssen da immer so ein bisschen aufpassen, dass wir unsere Quellen tatsächlich nicht überstrapazieren. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich ein wichtiger Punkt.
Das ist ja auch das, was jetzt unsere Ausstellung zum Beispiel versucht, dass wir versuchen, einfach am Objekt zu bleiben. Das macht ja auch Archäologie so spannend, Herr Wirmhoff, das geht Ihnen sicher genauso. Das ist authentisch.
Ja.
Also anders als jetzt zum Beispiel Schriftquellen, die eben berichten im Jahr 800 so und so. Oder jetzt nehmen wir einfach mal das Jahr 800, die Kaiserkrönung Karls des Großen. Das hört sich alles toll an, man hat da eine Assoziation. Aber es ist ein Datum. Wenn man aber ein Objekt vor sich hat, dann ist das authentisch. Das hat ein anderer Mensch in der Hand gehabt. Und diese Objekte erzählen Geschichten. Und in der Ausstellung versuchen wir eben tatsächlich respektvoll damit auch umzugehen und sie nicht zu überdeuten. Dieser Ansatz erscheint uns sehr wichtig. Also, dass man auch sagt, es handelt sich hier jetzt nicht um ein Grab, wo uns jetzt eine Prinzessin entgegentritt oder so, sondern wir fragen danach, was sehen wir da eigentlich? Und versuchen, das so zu machen, dass jeder Besucher sich selber sein Bild davon machen kann und Assoziationen weiterspinnen kann, in denen er seine Fantasie walten lässt oder eben dann das Bedürfnis hat, sich weiter zu informieren und vielleicht auch das eine oder andere Buch in die Hand zu nehmen oder eben im Internet zu schlagen, was es mit diesen Dingen auf sich hat.
Ja, und ich finde einen interessanten Aspekt in der Ausstellung, dass die Anthropologie da ja auch eine Rolle spielt und man mal auf die bestatteten Toten schaut und auch praktisch die Entwicklung am Skelett, Muskelansätze und so weiter, die Sterbealter und so, sagen ja eigentlich fast noch mehr aus über die Art und Weise des Lebens, also über die körperliche Beanspruchung und das Todesalter und so, als wir es letztlich über Objekte, die ja mit einem Sinn da ins Grab gekommen sind, immer unbedingt rekonstruieren können.
Interessant, aber trotzdem diese Geschichte der Inszenierung, die man aber ja nicht bis ins letzte Detail einfach klären kann.
Ja, das Spannende ist schon, also Herr Wirmhoff hat das ja jetzt auch gerade so schön gesagt, dass das Grab zwei Arten von archäologischen Funden liefert, nämlich sozusagen die Artefakte, dass das Menschen absichtlich tun und das, was sozusagen der menschliche Körper dann spiegelt. Und da hat man tatsächlich öfter mal eine Diskrepanz, das stimmt.
Ich will nochmal auf ein neues Thema kommen, nämlich den weltweiten Handel, der ja im Römischen Reich gang und gäbe war und der auch das frühe Mittelalter noch geprägt hat. Handel, Austausch, Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Kulturräumen. Wie konnte diese starke Mobilität beibehalten und aufrechterhalten werden, auch in den Jahrhunderten nach dem Römischen Reich?
Also die Menschen waren immer mobil und sie waren in dieser Zeit wahrscheinlich, also in der Spätantike, in römischer Zeit, in der Spätantike und im Frühmittelalter vielleicht sogar mobiler als dann im Mittelalter selber, als dann die Bindung an die Scholle kam und Ähnliches.
Vor allem die Straßen waren im Hochmittelalter in einem sehr viel maroderen Zustand als in der Spätantike und im Frühmittelalter, denn die sind ja nicht mit dem Amtsantritt von Odoaker in Italien auf einmal in sich zerfallen, sondern die diversen römischen Straßen waren immer noch in einem relativ guten Zustand, was die Mobilität
und wurden auch weiter unterhalten. Also es gibt archäologische Funde in der Westschweiz, in der wir im 7. Jahrhundert den Nachweis haben, dass eine römische Straße ausgebessert und repariert wurde. Und zwar professionell.
Ich finde es sowieso unglaublich, wie lange noch diese ganzen Sachen benutzt wurden. Ich meine, die römische Bewässerungsanlage in Neapel war noch im 19. Jahrhundert die Wasserversorgung der Stadt.
Interessant ist ja, ich glaube, man kann immer sagen, wo ein Absatzmarkt ist, findet sich auch ein Weg der Waren dahin. Also der Handel funktioniert eigentlich durch alle Zeiten, solange es die Möglichkeit gibt, dass sich damit Gewinn letztlich machen lässt. Und wir finden das in römischer Zeit, dass es da richtige Handelsplätze gibt, die den germanischen Markt bespielen, sogar tief im germanischen Land, dass es da immer auch Straßen gibt, die durch die Jahrhunderte genutzt werden. Und ich finde auch, wenn man jetzt hier in die Gräberfelder schaut, dann sieht man ja auch, dass es da einen ganz, ganz großen Austausch gibt und dass dort in alle Richtungen eigentlich auch Handelszentren ihre Spuren hinterlassen haben. Auch wenn wir in die Gräber jetzt das 5. Jahrhunderts schauen, da sind ja richtige Netzwerke zu sehen. Die Gürtelgarnituren kommen aus unterschiedlichen Produktionsräumen, westlich der Fundort oder östlich. Oder es gibt Sachen, die nach Italien weisen, um nur einige Punkte zu nennen. Das heißt, der Handel dahinter funktionierte und man befand sich immer in einem Austausch. Also wir dürfen uns das einfach nicht mehr so vorstellen. Das ist ein wildes Gebiet und da hat man nur seinen selbstgefertigten Keramiktopf, sondern von Anfang an hat man ein Interesse an Waren und die wandeln sich. Und wenn man in diese prachtvollen Objekte hineinschaut, die also auch im Luxussegment in Lauchheim zu finden sind, die meinetwegen mit dem Gelage und dem Trinken zu tun haben, dann sieht man ja, dass das alles hochwertigste Produkte sind aus Glas, aus Metall und so weiter, die darauf hindeuten, dass ja auch die entsprechenden Werkstätten weitergemacht haben oder sich entwickelt haben, jedenfalls das Know-how nicht abgebrochen ist.
Außerdem ist das doch schon eine sehr, 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 sehr westeuropäische Sicht. Wenn Sie von dem Untergang des Römischen Reiches sprechen, dann sind die Vertreter Ostroms mit Recht beleidigt, denn das Oströmische Reich ging weiter, sah sich in einer direkten Kontinuität zu Augustus, sah Karl den Großen, als er angefangen hat, sich Kaiser zu nennen, als Emporkömmling, weil sie nie aufgehört hatten und sich, wie gesagt, bis zum Schluss in einer direkten Kontinuität sahen. Sie haben sich ja nicht Byzantiner genannt, das ist ein Ausdruck der Historiker des 19. Jahrhunderts. Sie haben sich Römer genannt. Und die Handelsbeziehungen, von denen wir gerade gesprochen haben, zwischen Konstantinopel, zwischen dem Oströmischen Reich und den westeuropäischen Ländern, die gingen munter weiter. Es gab so und so viele germanische und skandinavische Völker, die dann auch als Soldaten nach Konstantinopel gegangen sind, sich da verdingt haben. Dann die Normannen, die ihre große Zeit in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends hatten, waren ja nicht nur ein Räuber, sondern auch ein Handelsvolk allererster Güte, die unterwegs waren in alle Richtungen, nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten und Verbindungen geknüpft haben.
Frau Greenert, Sie zeigen in Stuttgart ja auch einzigartige Beigaben aus der Westukraine, die ja auch diesen Handel noch mal bestätigen. Und die ja zum ersten Mal öffentlich in Europa gezeigt werden. Was ist das genau und was lässt sich daran ablesen?
Das haut so ein bisschen in die Kerbe, die der Herr Wim Hof gerade aufgemacht hat, nämlich die Tatsache, dass dort, wo Nachfrage ist und ein Absatzmarkt, die Objekte auch hinkommen. Von dem fantastischen Ensemble, von dem Sie gerade reden, da ist es folgendermaßen. Es handelt sich dabei um das Grab, oder es sind mehrere Bestattungen, es ist ein kleiner Friedhof, die mit der Bestattungssitte und den Objekten, die da vorgefunden sind, offensichtlich germanisch geprägt sind, aus dem 1. und 2. Jahrhundert. Und der spezifische Grabfund, das ist so ein Fürstengrabhorizont, in den das so reinpasst. Und es zeichnet sich durch die Mitgabe von reichhaltigem Geschirr aus. Und zwar, das ist eben ein Repräsentativ, da sind wir wieder bei dem, wie stellt man sich im Grab dar oder wie stellen die Angehörigen einen im Grab dar. Da geht es vor allen Dingen um das Zeigen von einer hochstehenden Lebensführung, zu der Gastmäler gehören. Und in dem Fall sind mitgegeben römische Gläser, ist mitgegeben eine Schale aus einer oströmischen Werkstatt, die Kollegen sind sich unsicher, ob man das Terra Sigillata nennen darf, das typische römische Tafelgeschirr, aber ein fantastisches Objekt, das hochwertigste Handwerkskunst zeigt. Es ist dabei Bronzegeschirr, also ein Bronzeeimer, das sind Mischgefäße, die eben bei Gastmälern verwendet worden sind und eben, das ist emblematisch, ein Kessel, der drei Attaschen hat, an denen der Kessel aufgehängt war, die in Form von Büsten hergestellt worden, gegossen. Männerbüsten, bärtige Männer mit einem Haarknoten an der Seite. Und für diesen Haarknoten gibt es eine Geschichte, nämlich Tacitus, der uns berichtet von den Sueben, die tapferen Sueben, die eben sich diesen Haarknoten zu eigen machen und der seither als Kennzeichen für einen suebischen Angehörigen der suebischen Oberschicht zählt. Herr Wemhoff kennt diese Sachen auch alle sehr gut. Er wird sich sicher freuen, wenn er sie zu sehen bekommt bei uns. Und dieser Kessel, den haben wir deshalb, also erstmal muss ich nochmal hier ganz betonen, wir sind überglücklich über den Kontakt mit den ukrainischen Kollegen, die wirklich unter schwersten Bedingungen versuchen, Kultur zu betreiben und ihr Museum aufrechtzuerhalten, die Objekte zu schützen. Wir haben das große Glück, dass wir sie tatsächlich transferieren konnten. Die Leihgaben bei uns angekommen sind glücklich. Der größte Teil der Objekte in diesem Museum ist im Keller verwahrt unter klimatisch schlechten Bedingungen. Und das Landesamt für Denkmalpflege hat hier Hilfe angeboten. Wir werden die Teile, die wir herbringen konnten, konservatorisch und restauratorisch betreuen und auch weitere Forschungen zusammen mit den Kollegen aus der Ukraine anstellen. Und es ist nun so mit diesem Kessel, jetzt haben wir das Wort Suebe und damit haben wir natürlich die Schwaben. Und das ist auch tatsächlich so, dass die Ausstellung ursprünglich mal so, da gab es durchaus eine heftige Diskussion, ach, warum nicht von den Sueben zu den Schwaben? Und das ist jetzt natürlich schwierig, also weil das ist etwas, was in der archäologischen und historischen Forschung inzwischen dekonstruiert wurde. Diese Vorstellung, dass da Völker über Jahrtausende hinweg kohärent geblieben sind, also das ist nicht so. Dieser Sueben-Name, der hat sich tatsächlich bis heute zu den Schwaben erhalten. Der Name ist tradiert worden, und zwar über Verwaltung, römische Verwaltung, die bestimmte Gebiete als suebisch bezeichnet haben, weil da ursprünglich mal suebische Militäreinheiten saßen. Von diesen haben wir im Oberrheingraben tatsächlich auch archäologische Funde und deshalb kam uns dieser Sueben-Topf so zugelegt. Ich sage jetzt Topf etwas despektierlich, das meine ich natürlich nicht so. Weil ich auf der Suche war, wie kann man den Menschen von heute einen Sueben vor Augen führen? Und da kam diese Büste. So.
Total spannend finde ich ja immer noch die Frage, die Sie ja auch anschneiden. Tatsächlich, gibt es da eine römische Werkstatt, die genau weiß, mit diesen Sachen kann ich punkten.
Ja,
das finde ich ja total irre.
Oder? Aber da sind Sie natürlich wieder mal auch der richtige Gewährsmann, Herr Wemhoff. Das ist ja so die Idee, ne? Dieser Kessel stammt ja aus römischen Werkstätten, die offensichtlich sehr hoch spezialisiert gearbeitet haben. Die einen haben Treibarbeiten gemacht, die anderen haben Gussarbeiten gemacht. Und dann ist da irgendeiner durchgelaufen und hat gesagt, so, ich will jetzt einen Kessel. Und den will ich jetzt, sag ich es da mal ein bisschen salopp, den will ich jetzt einem als diplomatisches Geschenk einem Anführer der Sueben schenken oder German. Und dann geht er da eben in diese Werkstatt und sagt, so, also diese Kesselform, der ist, weil das ist nämlich fantastisch, dieser Kessel ist so dünn getrieben, da ist konservatorisch extrem schlecht zu behandeln, während die Attaschen hochwertigste Arbeit sind. Das heißt, da hat einer einen billigen Kessel genommen und hat diese Attaschen dazu gesetzt und hat das eben dann einem, also so das, oder Herr Wemhoff, liege ich da so falsch?
Ja, nee, genau so. Es ist doch völlig irre, dass da wirklich sozusagen eine Wahrnehmung ist, ich brauche das so und der muss so aussehen, damit ich damit da punkten kann.
Ja, genau.
Also das ist ja auch eine ziemlich große, sag ich mal, interkulturelle Kenntnis irgendwie da, die für den Austausch auch ansetzt.
Ja. Ich habe erst im letzten
Ganz kurz mal dazwischen gehen und einmal zwischendurch sagen, Sie hören das SWR Kulturforum heute zum Thema ferne Vorfahren. Was ist vom ersten Jahrtausend geblieben? Heute mit den beiden Archäologen Gabriele Gränert aus Stuttgart und Matthias Wemhoff aus Berlin sowie der Schriftstellerin Tanja Kinkel aus Bamberg. Frau Kinkel, wie gehen Sie die Recherchen für einen historischen Roman an? Also wie wichtig ist Ihnen historische Genauigkeit in den verschiedenen Jahrhunderten, / Jahrtausenden, in denen Sie sich bewegen?
Also sie ist mir sehr wichtig als Grundlage, nicht als Endziel, denn sonst würde ich Sachbücher schreiben. Aber um es flapsig auszudrücken, ich halte es für eine Grundvoraussetzung, seine Hausaufgaben zu machen. Das heißt, sich wirklich gründlich zu informieren, soweit man das kann. Das ist ja auch von Epoche zu Epoche unterschiedlich. Nicht nur, wie hat, wenn ich über eine bestimmte historische Figur schreibe, diese Person gelebt? Gibt's von der Biografien? Ist auch nicht bei jedem vorhanden. Sondern auch, wie sah der Alltag aus? soweit man das heute weiß. Es ist zum Beispiel natürlich viel, viel leichter, einen Roman zu schreiben, der in der frühen Kaiserzeit spielt. Brauchen Sie nur nicht einmal in die Bibliotheken gehen, was ich trotzdem tue, um Bücher über den römischen Alltag in Zeiten von Kaiser Augustus zu finden. Da haben wir sogar Kochrezepte im öffentlichen Druck. Aber wenn Sie einen Roman schreiben, der von einer mongolischen Herrscherin im 15. Jahrhundert handelt, was ich mit Manuchai getan habe, da sieht das mit der Recherche schon völlig anders aus. Und da hilft einem auch die Archäologie nur sehr, sehr beschränkt, weil die Mongolen nun mal ein Nomadenvolk waren und nur sehr wenige, vor allem aus dieser Zeit, archäologische Hinterlassenschaften da sind. Aber es gibt einiges. Es gibt auch Chroniken. Und was ich mache, ist, wenn ich über eine konkrete Person schreibe, fange ich natürlich bei den Biografien an. Mhm. Wenn ich über eine erfundene Figur im Zentrum schreibe, aber in einer bestimmten historischen Epoche, dann fange ich mit der Epoche an. In dem einen wie dem anderen Fall fange ich immer mit Büchern an, informiere mich, weil ich auch in dieser Zeit entscheide, will ich über das ganze Leben von jemandem schreiben oder nur einen kurzen Ausschnitt daraus. Mhm. Und ich habe beides gemacht. Ich habe Romane geschrieben, die wirklich von der ganzen Lebenszeit einer Person handelten, über 70 Jahre, und Romane, die innerhalb von 2 Wochen gespielt haben, aber in einem historischen Rahmen. Und das entscheidet sich für mich auch während der Recherche. Und am Schluss der Recherche, dann schaue ich, was kann ich an Vor-Ort-Recherche machen.
Ja, genau, wir haben jetzt ja so viel gehört über das Leben, über den Alltag, über die Mobilität, über den Austausch, über die Hochkultur in der Zeit des frühen Mittelalters. Und trotzdem transportiert sich das Bild des dunklen Mittelalters, der Gewalt, in Film, in Literatur. Es transportiert sich immer das Gleiche.
Ja, aber wer will denn schöne Bilder auch heute noch sehen? Wenn man sich anschaut, wie das ist ja unsere heutige Kultur, die dieses Bild prägt. Es sind Fantasy-Ideen, die da stattfinden. Und diese Serien, die ein Bild von Rom oder von der Antike zeichnen, das soll natürlich, da soll Blut fließen, das soll dreckig sein, man soll irgendwie so ein bisschen voyeuristisch da dran gehen.
Also die historische Fiktion spiegelt immer auch die Gegenwart der jeweils Erzählenden wieder. Das heißt, das können Sie dann auch feststellen bei früheren historischen Erzählungen. Shakespeares Rom ist auch nicht Rom, es ist sehr elisabethanisch, geht es dazu. Und was Schillers und Schiller war Historiker, trotzdem haben seine historischen Dramen nicht sehr viel unbedingt mit der historischen Wirklichkeit zu tun, aber sehr viel damit, wie man sie im 18. Jahrhundert sah. Und das ist bei uns nicht anders. Ich würde auch sagen, dass der Umstand, dass in den letzten 20 Jahren eine Ästhetik, eine filmische und überhaupt visuelle Ästhetik für historische Erzählung aus dem Mittelalter entwickelt wurde, die wirklich sehr stark graubraun ist, das hat sich dann in das Bewusstsein wiedergeschickt. Wenn Sie Filme, die das Mittelalter imaginiert zeigen, aus den 60er sehen, dann haben sie popbunte Bilder, was durchaus genauso zu rechtfertigen ist, gerade wenn man sich die Tapisterien anschaut oder die Illuminationen. Das Mittelalter war bunt und in den 60er Jahren, wo die visuelle Ästhetik der Menschen selbst auch eine sehr viel hellere war, schlägt sich das entsprechend wieder bei der Imagination von historischen Szenen. Und heute sehen wir alles grau-braun, weil wir das auch widerspiegeln, was uns selbst bewegt und beschäftigt.
Ja, und weil wir die kulturellen Leistungen des Mittelalters kaum richtig verstehen. Ja. Frau Kinkel hat ja am Anfang richtig darauf hingewiesen, wie wichtig diese Klöster sind, wie wichtig sozusagen die Sammlung des Wissens ist und die Weitergabe und auch dieses absolut internationale Netzwerk, was dahinter steht. Und das Mittelalter in Europa hatte viel mehr Verbindung, als uns die Entwicklung zu Nationalstaaten heute weismachen will. Und wirklich dieses Bild zu zeichnen, gegen ja eigentlich eine immer noch vom Nationalstaat dominierte Erzählung, die gerade in Deutschland dazu führt, dass das Mittelalter als Kleinstaaterei und so abgetan wird. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe. Das ist wirklich eine Epoche, wo viel passiert. Ich habe gerade mit Gisela Greichen zusammen ein Buch gemacht, Gründerzeit 1200, wie das Mittelalter unsere Städte erfand. Wir leben eigentlich noch total in mittelalterlichen Strukturen, nehmen das aber kaum wahr, machen das als dunkles Mittelalter.
Ja, und wie bekommt man aber Menschen in eine Ausstellung? Sie beide, die Ausstellungs machen, also jetzt Frau Grenert und Herr Wemhoff, wie bekommt man ein Publikum dazu, neugierig auf das frühe Mittelalter zu sein?
Tja, das ist eine gute Frage. Man muss versuchen, tatsächlich die Sprache der Menschen von heute zu verwenden, um zu erzählen, also wenn wir das überhaupt erzählen können, wie es früher war. Und wir versuchen jetzt tatsächlich den Ansatz so ein bisschen auch eher darüber zu gehen, dass wir Fenster öffnen. Also wir wollen versuchen, die Menschen dadurch anzuziehen, dass sie selber entdecken können. Sie sollen wahrnehmen, dass Archäologie eine Forschung ist, eine Entdeckungsreise in die Vergangenheit und dass diese Entdeckungsreise hier stattfindet. Und dass, wenn eben ein schönes Beispiel ist auch dieser Grabstein des Princeps Sueborum, der als Gegenpol zu diesem Suebenkessel dienen soll. Der ist nämlich 1994 beim Bau eines Einfamilienhauses gefunden worden und die Bauherren haben den geborgen, haben gedacht, oh, der ist aber schön und ist irgendwie vielleicht auch was Besonderes und haben den dann aber bei sich auf dem Hof liegen lassen. Der war unerkannt. Und das ist jetzt so ein Objekt, das wurde tatsächlich in der Baugrube gefunden, so wie die meisten Objekte, die wir in dieser Ausstellung zeigen. Und jeder, der sein Haus an so einem Ort baut, wo früher schon Menschen gelebt haben, der findet diese Zeugnisse. Und das ist was ganz Konkretes, was nah ist. Und man macht sich Gedanken darüber. Auch der Bauherr hat sich natürlich darüber Gedanken gemacht, was das wohl für ein Stein ist, sonst hätte er ihn nicht aufgehoben. Jetzt ist das Interessante an diesem Stein, dass der eben bis 2011 unerkannt auf diesem Hof lag, bis eben ein ehrenamtlicher Mitarbeiter von einem historischen Verein, von denen es heute leider immer weniger gibt, diesen Stein vorgefunden hat und sofort gesehen hat, das ist was Besonderes, hat ihn einem Kollegen der Freiburger Denkmalpflege gemeldet. Und so wurde dieser Stein 2011 eigentlich erst entdeckt. Und dieser Stein ist eins der wichtigsten Zeugnisse aus der Zeit der Integration Teile unserer heutigen Landschaft ins Römische Reich. Und das, glaube ich, muss man die Menschen spüren lassen, wie nahe uns einerseits die Menschen von früher sind, einfach weil wir die Orte, an denen sie früher gelebt haben, auch bewohnen, weil wir das als unsere Heimat ansehen und begreifen durch diese Objekte, dass dieses Land die Heimat von vielen ist, nicht nur von heute von vielen, sondern auch eben rückwirkend in die Vergangenheit und in die Zukunft blickend.
Was mir auch aufgefallen ist, speziell jetzt bei der Reichenau-Ausstellung, ist, wie sehr Sie die neuen Medien mit eingebunden haben, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es die Ausstellung gibt. Und überhaupt, die historischen Podcasts werden ja immer mehr. Das zeigt auch, dass das Grundinteresse an Geschichte mitnichten weniger geworden ist. Es hat sich auch zum Teil auf andere Medien entlagert. Und die Menschen durch diese neuen Medien auch zu erreichen und ihnen Wissensinhalte auf eine interessante Weise zu vermitteln, das kann wunderbar funktionieren. Ja,
diese neuen Medien haben Sie genutzt, auch Frau Grenert. Sie haben sofort, Herr Wemhoff, Sie haben Menschen visualisieren lassen von einer Agentur, die KI generiert ist.
Ja, das war spannend.
Und so sehen wir, da können erahnen, wie ein Bauer, wie ein Kind,
ja,
wie
was jetzt interessant
eine Frau
ist,
ausgesehen hat.
Da ist unser Gestalter ein bisschen unglücklich drüber, dass die KI genau das generiert hat, nämlich das dunkle Mittelalter. Also wenn Sie unsere Plakate sehen werden, da sind 5 Menschen generiert worden. Das sind keine wirklichen Menschen, die da fotografiert worden sind, sondern das ist tatsächlich die KI, die das gefunden hat. Das Einzige, was authentisch ist, sind die Objekte. Das funktioniert so, wir haben 5 Gewährsleute sozusagen für jeweils die Bereiche der Ausstellung. Und immer ist mit diesem Menschen verbunden ein Objekt. Also die Frau hat einen Fingerring an der Hand, der Mönch hat einen Stilus in der Hand und so weiter, die tatsächlich als Exponate auch in der Ausstellung zu sehen sind. Es sind sehr eindrückliche Gesichter entstanden,
ja,
finde ich.
Herr Wemhoff, eine gute Methode, einfach Leute anzusprechen für diese Zeit. Oder wie gehen Sie das in Berlin an?
Sie fragten ja vorhin nochmal, wie geht man so eine Ausstellung heran, dass sie auch wirklich spannend wird. Es gibt so ein Bild, wo man denkt, in dem Dorf, in dem ich jetzt wohne, da wohnten auch schon meine Ahnen und so weiter. Und es ging eigentlich durch alle Zeiten und ab und zu passiert mal irgendwas Großes und geht darüber hinweg. Aber bei uns hat sich relativ wenig verändert. Und wenn man archäologisch jetzt mal Objekte zeigt, die deutlich machen, es gab immer schon diesen Austausch, auch die viele Bewegung, die da drin steckt, dann macht das was mit den Menschen und reagiert auch auf Themen von heute. Und das ist eigentlich das total Spannende. Und ich finde, das ist auch das Spannende jetzt bei dieser Ausstellung The Hidden Land. Wie spiegelt sich die Thematik unserer Zeit da drin? Als Ausstellungsmacher merkt man ja auch gar nicht, wie zeitgebunden man ist. Man denkt immer, man macht die objektive Ausstellung, die jetzt genau sozusagen den Wissensstand absolut zusammenfasst. Und die man eigentlich gar nicht anders machen kann, weil man ja objektiv daran geht. Dabei ist man total von den Fragen der Zeit geprägt. Und merkt es eigentlich erst 10, 20 Jahre später, wenn man im Rückschau darauf schaut.
Also, ich will nämlich in der Schlussrunde nochmal darauf kommen, was uns die Auseinandersetzung mit diesem ersten Jahrtausend bringt und warum sie wichtig ist. Und habe jetzt gerade im Verlauf des Gesprächs gedacht, dass wir ja denken, dass unsere Gesellschaft sich schneller umbricht als jemals zuvor. Aber wenn ich höre, was im frühen Mittelalter los war, sind wir da gar nicht so weit von entfernt. Und ist das eigentlich eine Kontinuität, oder?
Also wir leben ja unser Leben weiter. Es ist ja, auch wenn man in Umbruchszeiten lebt oder zu leben glaubt, es ist immer nur im Rückblick erkennbar, ob das wirklich ein Umbruch war. Es gibt so Ereignisse im Leben eines Menschen, wo man das so, das war zum Beispiel der 11. September, denke ich, für jeden für uns, wo wir das Gefühl hatten, das ist eine Zeitenwende. Aber es hat sich unser Leben in dem Moment ja nicht verändert gehabt. Und so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Also die Menschen haben zu allen Zeiten versucht, ihren Lebensunterhalt zu finden und ihr Auskommen und sich ihre Lebenswelt zu schaffen in den Voraussetzungen, die sie auch zum Teil selber mitbestimmt haben. So ist das heute und so war das in vergangenen Zeiten.
Ich finde die Mischung aus Ähnlichem und Unterschiedlichem immer so interessant, wenn man sich zurückliegende Epochen anschaut. Man findet immer Parallelen zur Gegenwart und man findet immer einzigartige Umstände. Und gerade das, was einem auffällt, kann einem sehr viel über die eigene Zeit erfahren. Es ist kein Zufall, dass, wenn man historische Werke aus dem 19., aus dem 20., aus dem 21. Jahrhundert miteinander vergleicht, über einen und denselben Gegenstand, und ich meine jetzt wirklich Sachbücher, nicht Romane, dass dann zum Teil sehr, sehr unterschiedliche Schwerpunkte gelegt werden. Und das erzählt auf eine spannende Weise selbst schon eben etwas über die, nicht nur über die jeweiligen Epochen, die beschrieben werden, sondern auch über die Beschreiber, über das, was ihnen wichtig war, über ihre eigene Zeit. Und das ist ja auch eine immer interessante Funktion von Geschichte, ob sie jetzt fiktionalisiert vermittelt wird oder ob man versucht, Anführungszeichen, nur Sachinformationen zu liefern. Sie sagt immer gleichzeitig auch, funktioniert sie wie ein Spiegel, in dem der Betrachter auch sich selbst sehen kann und sich selbst ein bisschen mehr ergründen kann.
Herr Wemhoff, was verbindet uns noch mit Ihnen, mit den Menschen von damals?
Wenn man es real sieht, leben wir im Vergleich zu dem, was für viele Jahrhunderte des ersten Jahrtausends geschildert wird, in wunderbaren Zeiten von Kontinuität und Prosperität.
Zumindest
und,
in unseren Breiten.
Also jetzt in den Bereichen, über die wir jetzt so reden.
Und zum Ende dieses ersten Jahrtausends gab es ja auch so etwas wie eine Endzeitstimmung. Ist das vergleichbar mit heute?
Einen wirklich lesenswerten Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der kam jetzt wie gerufen, über die Analogieherstellung auch bestimmter politischer oder gesellschaftlicher Gruppen, die den Untergang des Westens vergleichen. Also ich sage jetzt mal ganz salopp des Westens. Ich bin keine Politologin und Soziologin, also ich werfe da mit Begriffen um mich. Aber die dieses Bild zeichnen, dass es eben Parallelen gäbe zum Untergang des Weströmischen Reiches, das können wir einfach nicht tun. Also es sind einfach die gesellschaftlichen, die bevölkerungsgeschichtlichen und strukturellen Unterschiede derart groß. Und auch die Mentalität. Das ist das, was ich ganz am Anfang, glaube ich, mal gesagt habe. Wir können uns nicht vorstellen, wie die Menschen gedacht haben. Und das sind einfach so Aspekte, die muss man im Auge haben, wenn man anfängt, Analogien herbeizuziehen. Das kann man so nicht.
Und im 1:1-Verhältnis funktionieren Analogien sicher nie. Und das ist das auch, was ich mit der Mischung aus Fremden und Vertrauten gemeint habe, mit parallelen und gleichzeitig einzigartigen Umständen jeder historischen Epoche. Aber ich würde auf einen anderen Untergang, einen gefühlten Untergang mal schauen, wenn wir an das Hier und Heute als Parallele oder eben nicht als Kontrast denken. Und zwar den Umstand, dass sich eben im letzten Jahrhundert des ersten Jahrtausends mehr und mehr Leute mit der Vorstellung herumgeschlagen haben, dass sie wirklich in der Endzeit leben könnten und dass das jüngste Gericht ihnen unmittelbar bevorstehen könnte. Auch je mehr sich dann überhaupt diese Vorstellung der Zeitenrechnung, dass es das erste Jahrtausend ist, verbreitet hat über die geringen Teile der Bevölkerung, die überhaupt in der Lage waren, Chroniken zu lesen und die neue Zeitrechnung internalisiert zu haben. Aber es war tatsächlich etwas, mit dem sich viele Menschen herumgeschlagen haben. Die Vorstellung, die Welt könnte in diesem letzten Jahrhundert des ersten Jahrtausends zu Ende gehen. Es könnte die Endzeit sein. Und ich denke, das könnte zumindest interessant sein, wenn man vergleicht, wie sie darauf reagiert haben, sowohl mit welchen sachlichen als auch mit welchen literarischen Werken sie darauf reagiert haben. Wenn man das dann vergleicht mit unserer Gegenwart auf einer trivialeren Weise. Ich kann mich durchaus noch erinnern bei der 2000-Wende, wie viele Menschen Angst hatten, dass unser gesamtes Computersystem zusammenbrechen könnte. heute sehr viel ernsthafter sind wir uns natürlich bewusst, dass unsere Umwelt sich so radikal ändert und einiges wirklich nicht mehr, wie eben die Schmelzen von Gletschern, nicht mehr umgekehrt werden kann, sondern dass wir damit leben müssen, in einer klimaveränderten Welt zu sein.
Ja.
Und da eben hinzuschauen, wie gehen wir damit um, wie gingen die damit um. Nicht in dem Sinn, dass das eine identisch
Klar.
mit dem anderen ist, ne? Aber dass das eine vielleicht interessante Denkanstöße zum anderen liefern könnte.
Ich finde das auch ganz spannend, diese Krisenzeiten, das gibt es ja um 1000, das gibt es auch um 1200 nochmal, Joachim von Fiore und so weiter, auch Berechnungen, jetzt ist das Jahr des Untergangs. Aber wie reagieren viele? Sie fangen dann erst richtig an zu bauen. Und sei es eine Kathedrale, die weit über diesen Termin hinausgeht. Also sich sozusagen davon nicht erschüttern lassen, sondern eigentlich ins Handeln zu kommen, das ist, glaube ich, eine Aufforderung in so einer Situation.
Das war das SWR Kulturforum. Heute zum Thema ferne Vorfahren. Was ist vom ersten Jahrtausend geblieben? Heute mit diesen Gästen Dr. Gabriele Gränert, Archäologin im Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Dr. Tanja Kinkel, Autorin historischer Romane, und Professor Matthias Wemhoff, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin. Vielen Dank Ihnen drei für dieses angeregte Gespräch.
Danke, Frau Werner.
Mein Name ist Marie-Christine Werner.
Herzlichen Dank.